Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des All-Day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Stefan Sauer. Er ist Geschäftsführer des Software Innovation Campus Paderborn, kurz SICP, und spricht gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann über seine Arbeit dort. All-Day Research Podcast.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Folge des All-Day Research Podcasts. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um den SICP. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer des SICPs.
Hallo Marvin, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute bei dem Podcast dabei sein zu können und vielleicht auch ein bisschen was über den Software Innovation Campus Paderborn vermitteln zu können.
Sehr schön. Vielleicht fangen wir erstmal mit dir selber an. Was war dein Weg nach Paderborn? Was hat am Ende dazu geführt, dass du hier gelandet bist?
Ich habe Informatik an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg studiert. Und das war damals noch so, man suchte sich dann über Portale, die noch papierbasiert waren, nämlich Zeitungen, Stellenanzeigen raus, und habe nach meinem Informatikstudium ein Stellenangebot als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Paderborner Uni gesehen und fand das interessant. Und bin dann quasi auch nach einem sehr überzeugenden Vorstellungsgespräch, was mir die Entscheidung erleichtert hat, in Paderborn gelandet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Gregor Engels, mit dem ich dann auch viele Jahre hier in Paderborn verbracht habe. Also vielleicht, um das zeitlich einzuordnen, ich habe von 1990 bis 1997 Informatik studiert, war währenddessen für ein Jahr an der University of Southern California in Los Angeles zu einem Auslandsaufenthalt, habe 97 mein Diplom seinerzeit noch in Informatik gemacht und bin dann direkt nach Paderborn gekommen und bin seither an der Uni Paderborn, habe also ganz normal als Doktorand, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Engels angefangen im Bereich Datenbank und Informationssysteme und habe mich mit der Modellierung von Softwaresystemen beschäftigt, habe dann aber auch relativ früh erkannt, dass ich Interesse daran habe, Industriekooperationen voranzutreiben. Und in diesem Umfeld von Professor Engels und vier weiteren Professoren, die mittlerweile alle im Ruhestand sind, ist dann 2005 das Software Quality Lab als wissenschaftliche Einrichtung in der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ins Leben gerufen worden. Und da hatte ich die Freude, und das hat dann auch im Prinzip meinen Weggang woanders hin verhindert, dort als Geschäftsführer mit einsteigen zu können. Und von da an hat sich dann das Thema weiterentwickelt vom Software Quality Lab hin in den Software Innovation Campus Paderborn.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast bei Gregor Engels damals angefangen. Hat dich der Bereich, in dem du deinen Doktor damals angefangen hast oder dein Diplom damals angefangen hast, hat er dich von Studiumsbeginn bereits interessiert? Oder ist das irgendwie was gewesen, was über die Zeit entstanden ist?
Das war tatsächlich ganz interessant, weil ich habe mich in meinem Studium sehr viel mit Datenbanken und Informationssystemen beschäftigt in Oldenburg, dann seinerzeit bei Professor Appelrath, auch meine Diplomarbeit geschrieben und habe mich dann eben halt auch auf Stellen in diesem Bereich beworben. Es hat sich dann eigentlich gezeigt, dass diese Datenbank- und Informationssystemstelle in Paderborn gar nicht so viel Datenbank- und Informationssysteme-Themen bearbeitete, sondern eigentlich eher eine klassische Softwaretechnik-Arbeitsgruppe war, die viel eben das Thema Software Modellierung von formalen Methoden wie Graphtransformationen bis hin eben zu domänenspezifischen Einsatzbereichen. Ich habe dann am Anfang sehr stark mit Multimediasystemen mich beschäftigt und bin von dort dann auch in diesen Bereich der interaktiven Systeme und später halt auch in die nutzerorientierte Softwareentwicklung gekommen. Das heißt also, eigentlich war es anders, als ich erwartet hatte. Die Denomination der Stelle war im Prinzip passend zu dem, was ich vorher gemacht hatte. Die tatsächliche Ausgestaltung passte aber dann am Ende viel besser zu mir.
Hat das zwischendrin so ein bisschen Zweifel erweckt?
Nee, das eigentlich nicht. Also ich fand es spannend, mich neu auszurichten. Und in der Gruppe waren halt auch viele Kolleginnen und Kollegen, wo die Zusammenarbeit und das Erkennen von neuen Inhalten irgendwie auch so eine Teamaufgabe war. Von daher fand ich das irgendwie gar nicht so schlimm. Also ich war jetzt nicht so vorher der der große Fan von Datenbanken. Es war halt irgendwie das, was ich dort thematisch in dem Umfeld, wo ich auch als studentische Hilfskraft schon gearbeitet hatte, entwickelt hat. Aber es war am Ende gar nicht unbedingt so, dass ich gesagt hätte, das war mein großer Traum. Aber es war halt anschlussfähig zu dem, was ich in meinem Studium gemacht hatte.
Hast du jetzt noch viel mit, also in gewisser Weise vielleicht noch, aber hast du noch viel mit Datenbanken zu tun, womit du eigentlich mal anfangen wolltest?
Eigentlich weniger. Zuletzt tatsächlich wieder, da kommen wir ja vielleicht später nochmal, wenn wir über Themen sprechen, drauf, weil wir jetzt auch geschaut haben, wie man die Entwicklung von datenbankbasierten Anwendungen vielleicht auch stärker noch in diesen Aspekt der menschzentrierten Softwareentwicklung integrieren kann oder in den Fokus nehmen kann. Aber ansonsten eigentlich bin ich kein Datenbankler, nee.
Wir stellen jedem unserer Gäste ein paar Entweder-Oder-Fragen, einfach direkt aus dem Bauch raus, was lieber ist. Bier oder Wein?
Bier.
Berge oder Meer?
Berge.
Hardware oder Software?
Software.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
In der Cloud.
Jetzt eine Frage, die eigentlich eher campusspezifisch ist, aber Mensa Forum oder Mensa Academica? Im Zweifel kannst du auch...
Mensa ZM2.
Okay. Wollte gerade sagen, die kannst du im Zweifel auch noch als Auswahl nehmen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und abschließend mündliche oder schriftliche Prüfung?
Mündliche Prüfung, aber sie sind natürlich zeitintensiver.
Also nur, wenn nicht so viele Teilnehmer
sind. Ja, genau. Bei Software Engineering, die ich ja 10 Jahre gehalten habe im Bachelorstudium, 200 mündliche Prüfung ist ein No-Go.
Ja, dankeschön. Jetzt lass uns mal so ein bisschen über das SECP reden. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wofür wurde das SECP gegründet und welche Aufgaben übernehmt ihr?
Also das Ganze steht natürlich in dieser Entwicklungslinie, was ich gerade bei meiner eigenen Vorstellung schon gesagt hatte. Software Quality Lab war so ein bisschen die Keimzelle. Das heißt, wir haben ein Kooperationsmodell aufgebaut in der Informatik zum Thema Softwareentwicklungsmethoden, zum Thema Softwarequalitätssicherung, um Industriekooperationen zu bündeln. Und wir haben dann im Laufe der Zeit relativ schnell eigentlich auch gesehen, dass dieses Modell viel weiter trägt als im Kernbereich der Softwaretechnik oder der praktischen Informatik. Und das Gleiche ist an Erkenntnissen auch auf der Unternehmensseite passiert. Auch da war man an einer eher ganzheitlichen Herangehensweise vom Verstehen des Problems bis hin zur technischen Lösung interessiert. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich müssen wir das ausweiten. Und so ist der SICP dann entstanden. Wir haben ihn ja offiziell vor etwas mehr als 10 Jahren ins Leben gerufen, als ein Konstrukt, ein Forschungs- und Innovationsökosystem, in dem Wirtschaft und Wissenschaft, aber mittlerweile auch andere gesellschaftliche Akteure eng kooperieren, um Innovationen, die Software- und Datengetrieben sind, zu entwickeln. Also die Idee war wirklich, diesen Brückenschlag hinzubekommen zwischen dem, was wir in der Wissenschaft tun und was quasi in der Welt da draußen außerhalb der Universität benötigt wird. Und das eben in einem kontinuierlichen Dialog, gegenseitig quasi voneinander lernen, voneinander profitieren und das quasi als Transferzyklus zu verstehen, nicht so als Einbahnstraße, was man manchmal ja so denkt, wir haben tolle Dinge uns ersonnen in der Wissenschaft und müssen das jetzt nur noch in die Praxis tragen, sondern wir lernen auch sehr viel aus der Praxis, nicht nur Anforderungen, sondern auch durchaus Lösungswissen, was in der Praxis entsteht. Und das macht sehr viel Spaß und das war so im Prinzip auch meine Motivation, das ganze Thema dann auch entsprechend mit einer Reihe von anderen Akteuren, auch da spielt Gregor Engels wieder eine wichtige Rolle, weiterzutreiben. Also es geht im Prinzip darum, dieses ganze Themenfeld von soziotechnischen Systemen interdisziplinär und organisationsübergreifend eben zu behandeln.
Jetzt hat sich das ja über die letzten 10 Jahre schon relativ etabliert. Wie schwierig war es gerade am Anfang, ich meine, inzwischen geht's, Partnerunternehmen zu finden? Also inzwischen habt ihr ja eine ganze Bandbreite an Unternehmen, die wahrscheinlich auch großes Interesse daran haben, diese Kooperation, diese Brücke zu haben. Wie schwierig ist es dann überhaupt, Unternehmen dafür zu motivieren am Anfang?
Also es ist in der Regel nicht so, dass man ganz bei Null anfängt. Also selbst bei dem Software Quality Lab seinerzeit war es so, dass jeder der beteiligten Professoren im Prinzip schon irgendwo Industriekooperationen hatte. Bloß das waren eher so vereinzelte Pflänzchen. Und die Idee war, daraus ein Beet zu machen. Und das war dann beim Übergang von dem Software Quality Lab hin zum SICP ähnlich. Die meisten Partnerunternehmen des Software Quality Labs hatten eben halt auch Interesse oder haben es auch mit angeschoben, diesen Software Innovation Campus Paderborn ins Leben zu rufen. So dass wir schon mal eine kleine Gruppe hatten von Unternehmen, die von Anfang an mit dabei waren. Ein paar von denen sind mittlerweile nicht mehr da, weil sie auch ganz aus Paderborn zum Beispiel verschwunden sind. Fujitsu gehörte dazu, die das mit angetrieben haben. Auch Firmen wie Orga Systems oder Morpho Cards, also Unternehmen, die aus der ehemaligen Orga Kartensysteme hier am Standort entstanden waren. Aber es sind halt auch viele Unternehmen und insbesondere jetzt auch viele Unternehmen, die nicht hier in der Region direkt ansässig sind oder waren, hinzugekommen. Teilweise sind sie aufgrund dieser Partnerschaft dann auch hier vor Ort tätig geworden. Teilweise sitzen sie auch hier mit im Gebäude in der Zukunftsmeile 2, weil es ist ja auch dieses Campus-Modell, dass man eben entsprechend nicht nur miteinander arbeitet, sondern dass man eben halt auch im gleichen Gebäude auf diesem Campusgelände dann eben eng miteinander kooperiert. Von daher die individuellen Kontakte der Beteiligten einzubringen, aber dann auch natürlich Mundpropaganda, ein Stück weit natürlich auch Akquise, die wir betrieben haben, hat das Netzwerk immer weiter wachsen lassen. Also das war eigentlich nie unsere Sorge, dass wir Unternehmen nicht begeistern können, sich an so einem Konstrukt zu beteiligen. Und wenn es dann erstmal läuft, dann wird es halt immer attraktiver, auch für neue noch dazu zu stoßen.
Also aus Unternehmenssicht haben wir jetzt ja schon gesagt, okay, gibt gute Gründe, aus wissenschaftlicher Sicht ja so oder so, wenn man jetzt irgendwie Gelder eintreiben möchte für Projekte oder ähnliches oder einfach generell Kooperationspartner haben will. Jetzt ist das SICP ja aber auch für Studierende da oder zumindest bietet es auch verschiedene Sachen für Studierende an. Inwieweit hilft das SICP vielleicht auch zwischen Studierenden und Unternehmen eine Brücke zu schaffen?
Also genau diese Dreiklang eigentlich ist uns auch sehr wichtig, ne? Also auch vielleicht um den einen Punkt nochmal aufzugreifen, auch bei den Professorinnen und Professoren muss man natürlich die Vorteile verargumentieren, weil gerade Fachgruppen, die selbst schon sehr erfolgreich sind, die sagen, brauche ich denn diese Unterstützung, die mir der SICP bieten kann, überhaupt noch oder kann ich das nicht auch alles in dem Sinne selbst organisieren? Unsere große Stärke ist, glaube ich, insbesondere da auch wieder das Zusammenbringen unterschiedlicher Akteure aus unterschiedlichen Fakultäten der Universität, um das Ganze dann eben über die eigene Perspektive, das eigene Forschungsgebiet hinaus dann eben entsprechend interdisziplinär spielen zu können. Aber auch die Studierenden spielen eine wichtige Rolle für uns. Zum einen als Mitstreiter, weil wir in ganz vielen Aktivitäten, die wir machen, auch Studierende brauchen, sei es als studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche Hilfskräfte in den Projekten, aber auch letztendlich eine Form der Zusammenarbeit sind studentische Abschlussarbeiten, gehen nicht ohne Studierende. Und daraus sieht man natürlich auch gleichzeitig dann das Angebot, was wir den Studierenden machen können. Sie können früh im Studium mit Unternehmen in Kontakt kommen. Sie können davon profitieren, dass wir Unternehmen mit in Lehrveranstaltungen einbeziehen und damit die Praxisperspektive nochmal stärker spielen. Wir können Kontakte herstellen zu Unternehmen, sodass man dort ein Praktikum machen kann, dass man dort vielleicht auch einen leichteren Einstieg ins Berufsleben hat. Werkstudententätigkeiten werden von den Unternehmen angeboten. Das heißt, wir können einen stärkeren Praxisbezug ins Studium bringen, davon profitieren alle und wir können eben diese Kontakte herstellen zu den Unternehmen und da das Spektrum der Unternehmen auch relativ breit ist, bieten sich dann auch vielfältige Möglichkeiten, wie Studierende dort eben entsprechend einsteigen können.
Jetzt hört man in den Studierendenkreisen, zumindest aus meiner Erfahrung, irgendwie oft so Keywörter wie, man muss sich um Networking kümmern, man muss Networking machen. Wie weit oder wie wichtig schätzt du selber Networking ein in dem Kontext und inwieweit kann sowas wie das SICP dabei helfen? Weil, ich meine, ihr bietet ja auch verschiedene Events an, wo ja vielleicht in gewisser Weise sowas auch ein Ziel ist. Aber ich als Studierender habe mich auch oft gefragt, ist es notwendig, zu sowas hinzugehen, wenn man gerade im Studium ist? Vielleicht kannst du mir da so ein bisschen helfen.
Also Networking halte ich erstmal grundsätzlich für wichtig. Also ne, letztendlich muss man sich vernetzen, ne, weil man so als Einzelkämpfer wird man irgendwo an seine Grenzen stoßen. Das heißt, man muss versuchen, sein persönliches Netzwerk aufzubauen. Das hängt natürlich viel an den eigenen Interessen. Wo will ich mich hinentwickeln? Wofür interessiere ich mich? Mit wem sollte ich mich vernetzen? Ich glaube, während des Studiums ist es fast wichtiger, sich im universitären Umfeld zu vernetzen, das heißt mit anderen Studierenden zu vernetzen, sei es aus demselben Semester oder auch aus anderen Semestern, insbesondere vielleicht auch aus höheren Semestern, um von den erfahreneren Studierenden lernen zu können, sich in die Fachgruppen in der Informatik hinein zu vernetzen, versuchen da Kontakte aufzubauen, sei es indem man dann eben zum Beispiel als Tutor oder Tutorin arbeitet oder eben als wissenschaftliche oder studentische Hilfskraft in Forschungsprojekten mitarbeitet, um einfach auch das kennenzulernen, was hinter den Kulissen der Lehrveranstaltungen sonst noch so alles passiert, an Themenarbeit, an Forschung, aber vielleicht auch an Entwicklungsmöglichkeiten. Software müssen wir auch entwickeln, also wir brauchen nicht nur Forscher, wir brauchen auch Leute, die in der Lage sind, Software zu entwickeln, Lösungen mitzuentwickeln. Also ich glaube, das ist fast wichtiger während des Studiums. Und wenn man dann im Prinzip in diese Phase kommt, dass man sagt, na gut, jetzt will ich auch den Schritt machen aus dem Studium heraus, aus der Ausbildung heraus in ein Berufsleben, dann ist es spätestens angeraten, sich natürlich auch die Möglichkeiten anzuschauen, wie kann ich mich in die Arbeitswelt, in Unternehmen hinein vernetzen, um halt auch frühzeitig das besser kennenzulernen. Weil vorher hat man im Wesentlichen Schule kennengelernt, Studium kennengelernt und die Arbeitswelt ist immer noch so ein bisschen eine Blackbox. Und da bieten wir, glaube ich, die Möglichkeit, einfach auch in Unternehmen reinzuschauen, reinzuschnuppern, auch unterschiedliche Formen von Unternehmen kennenzulernen, große, kleine, die auch unterschiedliche Arbeitskulturen haben. Und wenn ich dann das über ein Praktikum oder eben eine kooperative Abschlussarbeit oder eben auch eine Werkstudententätigkeit einfach selbst schon mal erfahre, kann ich sehr viel fundierter meine Entscheidung treffen, wo sollte ich denn eigentlich, nachdem ich meinen Abschluss erlangt habe, landen und wo könnte ich mich wohlfühlen und das quasi nicht noch als Trial and Error durchzuführen.
Ich habe mich mal gefragt, also für euch als Professoren ist es ja in gewisser Weise auch wichtig, wissenschaftlichen Nachwuchs zu haben. Wenn ihr jetzt viele Firmenkooperationen habt, liegt es ja für Personen, die Abschlussarbeit mit Firmenkooperationen geschrieben haben, nahe bei den Firmen zu bleiben. Merkt ihr, dass viele von denen, also gibt es viele, die dann trotzdem eine wissenschaftliche Karriere anstreben oder ist denn der Hang zum, ich bleibe bei der Firma doch relativ groß?
Ich kann das jetzt nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich fundiert sagen. Ich kann aber sagen, dass nach meiner persönlichen Einschätzung wir nicht in einem so direkten Konkurrenzverhältnis Unternehmen gegenüber Universität stehen. Weil ich glaube, dass man sich relativ stark erstmal entscheidet, will ich noch in der Wissenschaft bleiben? Will ich promovieren? Dann in der Regel ja. Oder vielleicht auch Forschungsprojekte machen. Auch das gibt's ja ohne vielleicht das Ziel, Promotion zu haben. Dann gibt's vielleicht auch nochmal andere Forschungseinrichtungen, die dann sogar geeigneter sind als eine Universität, weil wir schon ja erwarten als Universität, dass die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Qualifikationsziel der Promotion auch anstreben. Also ich entscheide mich eigentlich eher, will ich in die Praxis oder will ich in der Wissenschaft bleiben? Es gibt natürlich Leute, bei denen ist diese Entscheidung noch nicht gefallen. Dann gibt es eine gewisse Konkurrenzsituation. Aber eigentlich ist es eher, dass wir sie dahin bringen müssen, diese Entscheidung zu fällen, weil es doch sehr unterschiedliche Arbeitsumgebungen sind, in denen man ist. Also von daher glaube ich schon, dass diese grundsätzliche Entscheidung da einen Einfluss hat, dass es darüber hinaus aber jetzt uns nicht trifft, wenn Studenten oder Studentinnen dann bei unseren Mitgliedsunternehmen landen. Und das ist vielleicht tatsächlich dann nochmal der Vorteil dieser SICP, dieser Netzwerkdenkweise, dass wir Absolventinnen und Absolventen, die bei unseren Unternehmen landen, jetzt nicht als verloren ansehen, sondern eher als Chance, dass man mit deren Hilfe dort halt auch nochmal wieder neue Kooperationsäste wachsen lassen kann und dann eben dort neue Möglichkeiten auch der Kooperation entstehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Promovierten, die dann in die Unternehmen wechseln. Das sind für uns wieder im Prinzip neue Kontaktpunkte auf der anderen Seite. Am Ende profitieren wir alle davon, wenn beide Seiten florieren. Und das ist aber auch den Unternehmen klar. Es hilft den Unternehmen nichts, wenn sie nur die guten Absolventen und Absolventinnen bekommen und wir dann niemanden mehr haben auf unserer Seite, um die Wissenschaft weiterzutreiben. Also es ist letztendlich einfach eine Symbiose, die wir da erreichen wollen.
Jetzt haben wir ja schon relativ viel über das SICP gesprochen. Du hast dich ja damals selber auch für die Wissenschaft entschieden. Jetzt machst du ja selber, bist nicht nur Geschäftsführer vom SICP, sondern forscht ja selber auch noch. Wie würdest du grob gesagt deinen eigenen Forschungsbereich abstecken? Vielleicht so ein paar kurzen Sätzen.
Ich komme ja ursprünglich, das hatte ich ja schon gesagt, aus dem Bereich gerade der modellbasierten Softwareentwicklung. Da habe ich mich viele Jahre mit verdingt und es ging immer darum, eben Software auf einem abstrakteren Niveau als die Code-Ebene zu beschreiben, aber eben halt auch nicht nur Software, sondern eben eigentlich das System, in dem Software eingesetzt wird. Das heißt, es betrachtet auch den Kontext mit und es betrachtet insbesondere, wenn wir über interaktive Software oder soziotechnische Systeme sprechen, auch den Menschen mit, der diese Software dann eben entsprechend einsetzt oder nutzt. Deswegen gab es auch früh dann schon diese Entwicklung, nicht nur modellbasiertes Software Engineering zu betrachten, sondern eben auch Human-Centered Software Engineering. Das heißt, wie kann man eigentlich Ansätze aus dem Bereich der Mensch-Computer-Interaktion und des Software-Engineerings miteinander zusammenführen, um daraus ein ganzheitliches Vorgehen zu entwickeln, was den Mensch im Fokus hat, aber was trotzdem Software-Engineering methodisch betreibt. Und in diesem Spannungsfeld habe ich mich eigentlich die letzten 25 Jahre meiner wissenschaftlichen Entwicklung dann auch bewegt. Das heißt, wir haben relativ früh dann auch diesen Kontakt gesucht in die andere Community. Vielleicht ist das deswegen auch so ein Grund, warum ich an interdisziplinärer Arbeit interessiert bin. Das heißt, wir haben mit den Menschen, die sich eher mit dem Human-Computer-Interaction beschäftigen, kooperiert. Und das Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass wir so kurz nach der Jahrtausendwende in ein europäisches Network of Excellence zum Thema End-User-Development gekommen sind. Und da ging es genau eben um die Frage, wie können wir unsere Software-Engineering-Perspektive, weil dafür waren wir tatsächlich auch dort eingeladen worden, in diese Welt der eher menschzentrierten Entwicklungsmethoden einbringen. Und das war sehr spannend, das hat sich sehr gut entwickelt. Da sind auch viele wissenschaftliche Partnerschaften und auch Freundschaften raus entstanden, von denen ich heute noch profitiere. Also von daher war das, glaube ich, einfach eine sinnvolle Entwicklung. Und ich halte aber auch das Thema nach wie vor für sehr, sehr wichtig, weil nicht nur Software aus der funktionalen Perspektive zu betrachten, weil die meisten Software-Systeme, die wir heute entwickeln, haben in irgendeiner Form menschliche Nutzer, die da mitarbeiten müssen. Das heißt, deren Bedürfnisse, deren Ziele, deren Erwartungen müssen halt irgendwie inhärent mit in den Softwareentwicklungsprozess aufgenommen werden.
Jetzt habe ich mir in den letzten Tagen deine aktuelle Forschung angeguckt. Jetzt ist die ja so ein bisschen weggewandt von dem, was du gerade beschrieben hast. Also es hat immer noch gewisse Bezüge dazu. Aber jetzt momentan beschäftigst du dich ja auch mit der Frage, wie man in gewisser Weise, also überspitzt gesagt, Programmierermangel umgehen kann. Kannst du vielleicht so ein bisschen ausführen, in welcher Fragestellung du dich momentan beschäftigst?
Das kann ich gerne tun. Ich würde das aber ein bisschen relativieren, weil ich glaube, dass das eigentlich tatsächlich eine konsequente Entwicklung in den Themen ist. Weil auch das Thema End-User-Development schon damals in die Richtung ging zu sagen, wie kann ich eigentlich die Nutzer von Software befähigen, dass sie ohne die Unterstützung professioneller und ausgebildeter Softwareentwickler selbst Anwendungen entwickeln, weiterentwickeln, modifizieren, für ihre Bedürfnisse oder für neue Anforderungen anpassen können. Also das war auch damals schon im Prinzip ein Ansatz, vielleicht weniger getrieben aus dieser Perspektive, wir haben zu wenig professionelle Softwareentwickler, um all die Software zu entwickeln, die wir brauchen, mehr aus der Perspektive der Befähigung dieser anderen Menschen, die auch ein Interesse haben, im Prinzip Einfluss auf die Software zu nehmen, mit der sie oft oder vielleicht sogar tagtäglich arbeiten. Aber im Prinzip war das schon die Richtung. Und wir erleben jetzt seit ein paar Jahren eine Renaissance dieses Themas unter anderem Namen, nämlich Low-Code-Software-Entwicklung, was eigentlich als Thematik viele Dinge zusammenbringt, die in diesem End-User-Development stecken, wo aber eben halt auch Softwareentwicklungsmethoden wie vierte Generationssprachen, generative Programmierung, modellgetriebene Entwicklung, Rapid Application Development, all diese Dinge werden irgendwie dort unter diesen Schlagwort zusammengeführt mit dem domänenspezifischen Fokus, den wir auch aus dem End-User-Development schon kennen, also Domain-Driven Design, domänenspezifische Sprachen als Repräsentation dessen, was eigentlich eine Software für mich tun soll. Von daher ist es eigentlich ein konsequenter nächster Schritt zu sagen, wir wollen die Möglichkeit, auch als nicht ausgebildeter Softwareentwickler Software entwickeln zu können, verbessern, indem wir diese Einstiegshürde dahin, nämlich eine Programmiersprache lernen zu müssen, erniedrigen. Aber andererseits für die professionellen Softwareentwickler Routinetätigkeiten auf Tools überlagern oder abgeben zu können, damit sie sich auf die spannenden Dinge und die Dinge, die wirklich ihre Kompetenz fordern, weil sie sehr komplex sind, konzentrieren können. Also im Prinzip eine konsequente Weiterentwicklung dessen, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und wenn man es denn richtig macht, und deswegen habe ich gerade auch die ganzen verschiedenen Themen genannt, dann bringt das sowohl viele Software-Engineering-Themen, die was mit Modellierung und vergleichbaren generativen Ansätzen zu tun haben, und eben Aspekte aus der Menschzentrierung zusammen. Also von daher eigentlich ein Thema, das ist wie gemacht für meine aktuelle Forschung. Und genau, das ist letztendlich dann ein Nutzen, der sowohl auf der Seite der professionellen Softwareentwicklung entsteht, als auch die Befähigung der, wir nennen sie jetzt neuerdings ja Citizen Developer im Low-Code-Umfeld, das eben erleichtert.
Wenn ich mir jetzt als Citizen Developer vorstellen würde, ich würde meinen Code selber warten wollen. Also ich kriege eine Software geschrieben von Professionellen mit dieser beispielsweise Low-Code-Plattform, die es irgendwie schon gibt. Und jetzt will ich selber Anpassungen dran vornehmen, weil es wurde mir versprochen, das geht, das kriege ich hin, ohne dass da der Programmierer irgendwelche Wartungsarbeit machen möchte oder machen muss. Ich habe aber keine Programmiererfahrung. Was kann man denn da als Brücke irgendwie setzen? Weil ich kann ja nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie dann mit der Low-Code-Plattform auf einmal umgehen können. Was kann man denn als Brücke da benutzen?
Also die Low-Code-Plattformen haben ja den Anspruch, dass man über eine grafisch interaktive Benutzungsschnittstelle viele Anpassungen an der Software selber vornehmen kann, dass man teilweise No-Code-Bestandteile hat. Das heißt, ich kann mir im Prinzip durch einfache Drag-and-Drop-Interaktionen oder durch das Konfigurieren über eine grafische Benutzungsschnittstelle von Funktionalität der Software, von Look and Feel der Software, meine Software anpassen. Die Erwartung eines Citizen-Developers wäre natürlich, dass er genau über diese Schnittstelle mit dem System interagiert, dass er also mit dem Source-Code, der da drunter liegt, auch gar nicht erst in Berührung kommt. Trotz alledem wünschen wir uns jetzt wieder aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass es darunter im Prinzip auch eine Source Code oder eine Modellrepräsentation gibt, die sauber definiert ist und nicht nur etwas ist, was in irgendeiner Form unter der Haube eines Entwicklungstools verborgen liegt, weil dadurch dann eben letztendlich durch eine saubere Strukturierung dessen, was dort drunter ist, was dann eben auch eine klare Semantik hat, eben diese Wartbarkeit und vielleicht sogar die Übertragbarkeit, Portierbarkeit eben entsprechend unterstützt wird. Das heißt, eigentlich ist diese Low-Code-Entwicklungsplattform vergleichbar einer IDE für einen Softwareentwickler, der halt wirklich Code schreibt, ist das Tor, um diese Software warten zu können. Trotzdem gibt es im Prinzip dieses Spektrum von No-Code, was ich eben schon sagte, Low-Code klassisch, also ich mache so ein paar kleinere Dinge, wo ich aber nicht irgendwie großartig programmieren kann, die durchaus aber auch textuell sein können, bis hin zu High-Code. Und die Plattformen versuchen eben auch diesen Brückenschlag hinzubekommen, dass man quasi in einer Umgebung entwickelt, egal ob man grafisch interaktiv etwas zusammenklickt oder eben dann über einen zusätzlichen Programmeditor dann auch anspruchsvollere Algorithmik in die Anwendung baut. Und das Ganze ist dann im Prinzip in einer integrierten Umgebung, aber für eine arbeitsteilige Entwicklung zwischen den Citizen-Developern und den Professional-Software-Entwicklern eben entsprechend gedacht.
Wenn ich jetzt mit so einer Plattform interagiere, dann habe ich ja, oder ich kann es mir zumindest schwer vorstellen als Citizen Developer jetzt, gibt es irgendeine Form von Verifizierbarkeit, dass ich diese Änderung, die ich gemacht habe, korrekt gemacht habe? Das ist, keine Nebeneffekte gibt, die jetzt auf einmal eingetreten sind. Gibt es irgendwelche Garantien für die Endnutzer dabei, dass man jetzt nicht auf einmal die Software kaputt gemacht hat damit?
Ich würde jetzt mal sagen, Garantien, dass ich Software richtig entwickelt habe, gibt es ja auch für den klassischen professionellen Softwareentwickler nicht. Deswegen haben wir ja die Softwarequalitätssicherung als Gegenstück. Und da kommt man letztendlich bei der Low-Code-Entwicklung auch nicht drum herum. Man muss die Software testen. Also man kann sie jetzt vermutlich schwerer in irgendeiner Form formal verifizieren. Aber das Thema Software testen spielt da nach wie vor eine wichtige Rolle. Und wenn ich eben diesen Aspekt des Prototypings, der ja in diesen Plattformen auch mit unter diesem Rapid Application Development Ansatz eingebaut ist, wenn ich den mit betrachte, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, Dinge anzupassen und mir direkt anzuschauen, was ist denn dabei rausgekommen. Aber es stimmt schon, auch da, glaube ich, müssen wir den Softwareentwicklern, den Citizen-Developern auch noch mehr an die Hand geben, damit sie dann halt auch sinnvoll testen können, weil wir sehen das ja auch bei professionellen Softwareentwicklern, dass Testen halt auch ein Thema ist, was man lernen muss. Ne? Also auch da muss man wissen, wie teste ich denn richtig? Und ich glaube, da ist bei den meisten dieser Entwicklungsplattformen auch noch Potenzial, das Thema besser einzubauen. Ich habe ein Beispiel aus der Vergangenheit unserer Forschung. Wir haben uns auch mal mit der modellbasierten Entwicklung von Spreadsheet-Anwendungen, also Excel-Anwendungen beschäftigt. Und auch da gab es dann eine Forschungslinie, die sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie kann ich eigentlich Excel-Anwendungen testen? Weil jeder, der selber schon mal eine Excel-Anwendung gebaut hat, weiß, dass das eben nicht trivial ist und dass es in der Regel nahezu unmöglich ist, eine Excel-Anwendung zu bauen, die von vornherein fehlerfrei ist. Ja, und das dann eben zu ergänzen, dass man eben auch unmittelbar Testfälle schreiben kann, die dann ausgeführt werden, um die Validität der Formeln zu überprüfen. Das ist halt ähnlich dann jetzt im Low-Code-Bereich. Ich muss eigentlich den Citizen-Developern Möglichkeiten an die Hand geben, dass sie die Korrektheit ihrer Änderungen überprüfen können.
Jetzt habe ich aber als Citizen-Developer vielleicht sogar noch ein anderes Problem. Ich weiß irgendwie, was mein Ziel ist. Also ich weiß grob, dass ich vielleicht da oder da einen Text ändern will. Dass auf meiner Website, das ist jetzt vielleicht das Beispiel, aber dass da ein anderer Text angezeigt werden soll oder dass mein Algorithmus an der einen Stelle irgendwie doch was anderes zusammenrechnen soll. Ich keine Ahnung, im Steuerprogramm muss eine kleine Anpassung bei den Prozentsätzen gemacht werden. Jetzt weiß ich aber vielleicht gar nicht, wo im Code ich das anpassen muss. Gibt es da irgendwelche Ansätze für? Weil ich meine, vielleicht gibt es ja diese Loco-Plattform und die Anpassung ist einfach da zu machen, aber die Stelle zu finden, wo diese Anpassung einfach ist, ist ja vielleicht gar nicht so trivial, die zu finden. Gibt es dafür Ansätze?
Also bei den klassischen Low-Code-Plattformen ist es natürlich so, dass man sehr stark direkt eigentlich an der Benutzungsschnittstelle, so wie man sie nutzen würde, arbeitet und interagiert. Das heißt, man würde direkt an der Stelle, wo man die Änderung haben möchte, in die grafische Benutzungsschnittstelle eingreifen und von der Low-Code-Plattform erwarten, dass sie das dann eben an der richtigen Stelle in der unterliegenden Repräsentation, also in dem Source-Code, eben entsprechend durchführt. Ein anderer Ansatz, und mit dem haben wir uns tatsächlich jetzt zuletzt auch beschäftigt, ist, inwiefern man das ganze System noch intelligenter machen kann, dass ich das vielleicht auch gar nicht wissen muss, an welcher Stelle diese Änderung notwendig ist, sondern dass ich das über eine entsprechend High-Level und intelligente Schnittstelle dem System mitteile. Und das war jetzt genau der Ansatz, den wir aktuell verfolgen und jetzt gerade auch in einer kooperativen Masterarbeit, die wir zusammen mit dem Paderborner Softwareunternehmen Team durchgeführt haben, untersucht haben, nämlich wie kann ich Low-Code-Entwicklungsplattformen mit Large-Language-Models kombinieren, um dann eben so eine Anfrage, welche Änderungen denn passieren soll, einfach auf natürlicher Sprachebene über einen Chat, wie wir das jetzt mittlerweile ja von ChatGPT eigentlich irgendwie alle kennen und was für Programmieraufgaben ja auch schon sehr gut funktioniert. Aber wie kann ich das im Prinzip nutzen, um so eine Low-Code-Anwendung eben entsprechend zu ändern? Und das, wie gesagt, untersuchen wir gerade, haben erste Ergebnisse dort entsprechend erzielt und auch schon publiziert. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, nämlich dieses Entwicklungsparadigma Low-Code mit den Möglichkeiten, denen mir eine generative künstliche Intelligenz bietet, zu kombinieren.
Gibt die generative künstliche Intelligenz den Benutzern in eurem Prototypen, also ich habe gelesen, ihr habt einen Prototypen entwickelt, Anweisungen oder werden die quasi von der KI selber ausgeführt an der Stelle?
Also der Benutzer kriegt keine Anweisung, der Benutzer kann im Prinzip seine Wünsche äußern. Also er interagiert tatsächlich in dem Fall rein über den klassischen Chatverlauf, also über eine Konversation mit diesem Agenten, der mitgeteilt bekommt, was der Nutzer denn gerne an der Anwendung ändern möchte. Also zum Beispiel, er möchte eine zusätzliche Seite in eine Datenbankanwendung einfügen, in der bestimmte Informationen angezeigt werden. Also ein Beispiel, was wir entwickelt haben, ist ein System, über das man Filme verwalten kann. Und jetzt könnte ich mir zum Beispiel eine Seite generieren lassen von dieser Low-Code-Plattform, die mir alle Filme in der Filmdatenbank mit den entsprechenden Studios, die diese Filme produziert haben, anzeigt. Das heißt, die Datenbankanwendung muss im Prinzip einen Datenbank-Join im Hintergrund machen, muss die Informationen aus den Filmtabellen und den Informationen aus den Studiotabellen zusammenfügen und das eben entsprechend darstellen. Und das kann in dem Prototypen der Benutzer über eine einfache Sprachanweisung sagen, bau mir mal bitte eine Seite, auf der die Filme mit ihren entsprechenden Studios angezeigt werden. Und den Rest macht dann das System, wobei es dann eine Kombination aus dem Large Language Model, in dem Fall nutzen wir ChatGPT 4 Turbo, und eben der Weiterentwicklung dieser Low-Code-Plattform, die wir in dem Fall von Oracle verwendet haben, Oracle Apex, dann eben nutzt. Das heißt, das Large Language Model weiß über den System Prompt und über die Möglichkeit, eben entsprechende API-Informationen abzufragen von dieser Editierumgebung aus der Low-Code-Plattform, welche Änderungen möglich sind und welche Änderungen erforderlich sind, um dann eben diese Anwendungsfunktionalität umzusetzen.
Jetzt, also das soll jetzt nicht so negativ klingen, weil ich persönlich komme halt aus einer Security-Schiene und ich persönlich stelle mir immer die Frage, wie viele Rechte soll man dann so einem System oder so einer generativen KI beispielsweise wirklich übergeben? Wie, oder habt ihr euch mal, oder habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, wie man potenzielle Einführung von Malware in den System oder potenzielle Einführung oder potenzielle Angriffe irgendwie verhindern kann? Weil theoretisch kann man ja im Large Language Model basiert ja auch auf Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es kann ja beispielsweise auch mal einfach mal fehlerhaft funktionieren. Das heißt, man kann sich vielleicht den Code zerschießen. Auf einmal wird die Datenbank gelöscht. Man kann sich ja tausend Szenarien ausdenken, nicht nur zwingend von externen Angreifern, sondern auch einfach, da ich das Language Model ja wahrscheinlichkeitstheoretisch arbeitet, auch einfach ganz viele Sachen verhauen. Gibt es da irgendwelche Ansätze, die ihr da schon verfolgt habt, um das vielleicht nicht so dramatisch zu machen potenziell?
Also wir haben Security noch nicht eingängig untersucht, weil unser Schwerpunkt war jetzt erstmal eher in Richtung
das Funktionieren zu kriegen.
Genau, Feasibility, also funktioniert das denn, diese beiden Ansätze sinnvoll miteinander zu kombinieren? Auch in Richtung Usability. Wir haben eben halt auch dann eine qualitative Nutzerstudie gemacht, wo wir Apex-Kunden einbezogen haben, und herauszufinden, wie finden die Mehrwerte dieser Anwendung, wo sehen die aber auch noch Ergänzungs- oder Änderungs- oder Nachholbedarf. Wir haben das Thema aber durchaus schon so ein bisschen tangiert, weniger im Hinblick auf die Angriffe von außen, sondern eher im Sinne von, was könnte denn schieflaufen? Ne? Und ein Beispiel, das du gerade nanntest, ist uns dort dann auch eben entsprechend schon recht früh aufgefallen, nämlich Änderungen des Datenbankschemas. Weil wir nicht genau wissen, wie ein Large Language Model im Prinzip auf bestimmte natürlich sprachliche Anweisungen eines Benutzers agiert, haben wir das erstmal ausgeschlossen, dass das Datenbankschema geändert werden darf. Das wäre also jetzt zum Beispiel ein Ansatz, den wir in Folgeforschungsaktivitäten uns anschauen wollen. Inwiefern kann man das eben entsprechend erlauben, ohne die Integrität der Anwendung insgesamt zu gefährden? Ne, weil eine Änderung am Datenbankschema könnte eben ganz viele Seiteneffekte haben für andere Anwendungsfunktionalität, die dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Deswegen war der Fokus im Moment erstmal eher auf Funktionen, die das hinzufügen oder das Ändern vorhandener Funktionen, insbesondere auch Anzeigefunktionen, aber auch Änderungsfunktionen in dem Datenbestand ermöglichen, weniger Delete-Funktionen, die haben wir erstmal ein bisschen rausgelassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man nochmal schauen muss. Was wir schon drin haben, ist die Möglichkeit, Undo zu machen. Aber da wir eben genau nicht wissen, ob Datenbank-Schema-Änderungen Rollback-fähig sind, die darüber gemacht werden, haben wir das erstmal rausgelassen. Aber ansonsten kann ich eben als Benutzer quasi inkrementell dem System Chatbot im Prinzip sagen, was er machen soll. Dann schaue ich mir an, was er gemacht hat, kann das dann korrigieren und kann sagen, nee, da so war es nicht gemeint, mach's doch bitte nochmal anders. Der versucht das dann auch. Und wenn er es aber nicht hinkriegt, das zu bauen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, dann hat dieser Prototyp auch eben eine entsprechende Undo-Funktionalität, dass ich einfach auf frühere Stände wieder zurückspringen kann. Und das ist erstmal so der aktuelle Stand. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dieses Thema, wie kann ich dann eben gewährleisten, dann sind wir wieder bei dem Testthema, was wir vorher schon mal angesprochen haben, dass die Änderungen, die dann durch die KI initiiert werden, auch dementsprechend, was ich erreichen wollte, das muss ich letztendlich dann wieder über Testen eben entsprechend mir mit anschauen. Aktuell ist es so, dass der Prototyp halt auch eine Preview-Funktion hat, das heißt, jede Änderung, die umgesetzt wird, kann ich mir sofort im Prinzip in einem voll funktionsfähigen Prototypen der Anwendung anschauen und schauen, ob das ist, was ich eigentlich haben wollte.
Jetzt klingt es ja so, dass ihr noch relativ am Anfang seid mit eurer Forschung. Das heißt, ihr braucht ja wahrscheinlich viele Leute, die jetzt noch mit dran helfen. Wie weit könnt ihr bei diesem expliziten Forschungsthema auch Studierende integrieren?
Das wäre eigentlich genau mein Aufruf an der Stelle. Wir wollen definitiv an dem Thema weiterarbeiten. Wir haben neben dem genannten Unternehmen auch noch andere Unternehmen, tatsächlich sogar hier im Paderborner Raum, die sich sehr stark mit diesem Thema Low-Code-Entwicklung beschäftigen. Das geht bis in Industrieunternehmen rein, weil viele haben es vielleicht auch schon mitbekommen, im Bereich Smart Home oder Internet of Things werden ja ähnliche Ansätze verfolgt. Ne? Da hat man so diese If-Then-Ansätze, wo man eben versucht, Hausautomatisierungssteuerungen zum Beispiel selber programmieren zu können, ohne dass man programmieren muss. Es gibt Ansätze um Steuerungen, du nanntest das Beispiel auch schon mal, im Automatisierungskontext, auch in der Industrie, über Low-Code-Entwicklungsumgebungen voranzutreiben. Es gibt es im Workflow-Bereich, es gibt es gerade in diesem Bereich auch Datenbankanwendungen, den ich erwähnte. Und ja, wir wollen an dem Thema weiterarbeiten und wir würden uns tatsächlich freuen, wenn Studierende, die Interesse haben, sich bei uns melden. Die sind herzlich eingeladen, dass sie uns unterstützen. Dann zum Beispiel auch wieder in Form einer solchen studentischen Abschlussarbeit oder auch einer studentischen Tätigkeit in der Uni oder bei einem Unternehmen bei dem Thema weiterzukommen. Also eigentlich ist das ein klassisches Beispiel für das, was wir eigentlich im SICP erreichen wollen. Deswegen hat die Masterarbeit auch viel Spaß gemacht, dass wir Studierende einbeziehen in die Projektkooperationen, die wir mit den Unternehmen machen. Und das Thema ist halt ein Thema, das ist inhärent für die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, weil wir operieren ja quasi am offenen Herzen der Softwareentwicklung. Das ist die Softwareentwicklung, wie sie in Unternehmen konkret eingesetzt wird. Und wir gucken halt mit unserer Forscherbrille da oben drauf, wie macht man das sinnvoll, wie kann man das konzipieren, wie kann man es implementieren, aber wie kann man es auch evaluieren.
Also ihr habt hier gehört, wie ihr jetzt einsteigen könnt. Vielleicht noch abschließend dazu, was ist deine Traumvorstellung, wie das Projekt sich abschließt, sagen wir es mal so. Also was ist das, worauf du hinarbeiten willst? Ab welchem Punkt wärst du zufrieden mit dem Thema?
Ich bin im Moment schon sehr zufrieden mit dem, was wir schon erreicht haben. Es ist ja in der Wissenschaft immer so, man kann immer noch was hinten dran hängen. Man hat immer wieder eine neue Fragestellung, mit der man das Ganze ausweiten kann. Idealerweise, und dann haben wir vielleicht auch wieder den SICP-Ansatz, dass wir ein so überzeugendes wissenschaftliches Ergebnis haben, dass es in der Praxis übernommen wird. Weil Im Prinzip haben wir relativ wenig davon. Klar, für uns als Wissenschaftler ist es toll, wenn wir darüber publizieren können. Wenn es aber quasi den Impact nicht hat, dass das, was wir erforscht haben, auch wirklich in der Praxis ankommt und real eingesetzt wird, dann ist es für mich als jemanden, der eben diesen Software-Engineering-Fokus und den SICP-Fokus hat, noch unbefriedigend. Also ja, wir müssen zeigen, das Ganze ist sinnvoll. Und wenn es dann die eine oder andere Firma aufgreift und in ihre Produkte, in ihre Lösungen mit einbaut, das wäre eigentlich so das Idealbild.
Okay, sehr gut. Ich habe noch eine allerletzte Frage für dich. Was machst du heute, wenn du jetzt gleich fertig bist?
Wenn ich jetzt gleich fertig bin, werde ich mich noch um so ein paar Geschäftsführungsaufgaben im SICP kümmern, weil das ist meine Kernaufgabe natürlich, auch wenn ich sehr, sehr gern weiter forsche und Wissenschaft betreibe. Gestern habe ich übrigens an einem Paper gearbeitet, heute ist eher wieder Management angesetzt. Und tatsächlich habe ich heute Nachmittag noch ein Gespräch mit einer Softwarefirma, die Interesse hat, SICP-Mitglied zu werden.
Sehr schön. Dann danke, dass du hier warst. Das war der All Day Research Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Mein Name ist Marvin Beckmann und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dann.
All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Greve. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.